Es gibt so Rituale, an denen ich mich festhalte. Sonntagabend läuft der Tatort und am Montag gibt's den Espresso-Plausch mit Sergej Lochthofen. Und der ist jetzt wie immer bei mir am Telefon und zurückgekommen von einer Reise aus Ägypten mit dem Flugzeug, gerade erst gelandet. Hallo, Herr Lochthofen.
Nicht gerade gelandet, hallo, aber heute in der Nacht. Erfurt ist ja leider, sage ich mal, durchgereicht worden als Flughafen. Es sind ja nicht mehr viele Ziele, die wir ansteuern können. Das ist traurig für viele Leute in der Region natürlich. Aber die Maschine war richtig voll und das Landen geht ja noch um 10:30 Uhr abends. Die abfliegen, müssen 11:30 Uhr los und kommen dann irgendwann früh morgens um fünf dort an. Also trotzdem von Erfurt auf und ab. Das ist schon nicht schlecht, sage ich jetzt mal so. Obwohl die Maschine zwar ein 737, da ist man ja schon sowieso, also Boeing, etwas, nun ja, nachdenklich, wenn man da einsteigt.
Verständlicherweise, ja.
Und dann sind die Maschinen natürlich nicht jetzt von Airlines, die unbedingt die allerneuesten kaufen. Also ich würde mal sagen, die, mit der wir geflogen sind, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich habe versucht, das Gebläse der Klimaanlage ein bisschen zu drehen, damit das nicht so stark pfeift, dann fiel mir das Ding entgegen aus der Decke. Also ich würde sagen, man muss schon ganz robust sein. Aber wenn man sich in die Reihen anschaut dort, also es fliegen heutzutage Leute in Urlaub irgendwo ans Rote Meer, also die, ja, sagen wir 80 sind zum Teil auch, ja, sehr schwer, sagen wir, sich bewegen können und so weiter. Also früher sind die nicht mal in die Kreisstadt rausgefahren.
Aber man kann sagen, zufriedene Menschen und zufriedene Wähler und Wählerinnen, um schon mal ein Thema vorwegzugreifen.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon als Wähler zufrieden sind. Die Menschen wissen ja immer sehr wohl zu unterscheiden, nach dem Prinzip, mir geht's gut, aber, und dann geht irgendein Gerede los. Aber die waren eigentlich sehr entspannt, natürlich die Nachrichten von zu Hause, 1 Grad minus Schneefall, hat natürlich vielen geholfen, da die Zeit, die eine Woche oder die 14 Tage gut rüberzubringen, bei plus 30 Grad im Schatten.
Ich kann dich schon mal beruhigen, heute wird ein ganz schöner Tag, 9 Grad höchste Temperaturen, morgen soll es noch ein bisschen wärmer werden, also es wird wieder besser. Ich habe übrigens mir vorgenommen, eigentlich, als ich hier das Gespräch vorbereitet habe, dass wir mal nicht den Namen Donald Trump in den Mund nehmen, im Espresso-Plausch nicht, weil wir da, aber irgendwie geht's dann doch nicht. Also, weil jetzt die jüngste Meldung ist, dass jetzt der Handelspakt mit China, der schien ja schon in Sack und Tüten zu sein, aber jetzt nun doch nicht, weil sich Herr Trump wieder mal vertwittert hat. Was ist da passiert, Herr Lochthofen?
Nein, der Mann ist ja tief von sich überzeugt, dass er wie in ordentlichen Western auch ein Pokerface hat und pokern kann. Nur, es geht hier um wirklich den Erdball, es geht hier um Millionen Menschen, es geht um Arbeitsplätze, nicht nur in China, auch bei uns. Das heißt, was da zum Teil losgelassen wird, nur um den anderen unter Druck zu setzen. Und die Chinesen sind natürlich traditionell ein Land, in dem Gesichtsverlust eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn der chinesische starke Mann bei den letzten Verhandlungen, obwohl die ganzen Verhandlungsteilnehmer in Peking, also protokollarisch deutlich unter ihm standen, er dort erscheint und versucht sozusagen wohlwollend das Gespräch voranzubringen, dann ist es ein Zeichen, dass sich in China, selbstverständlich in Peking, die Leute bemühen, also die Spitze, das Ganze voranzubringen. Wenn dann so ein rüder Ton kommt und so eine Blutgrätsche wie im Fußball von diesem Donald Trump, dann sage ich mal, ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Es geht wirklich bei diesen Zöllen und diesen Verschlechterungen der Beziehungen natürlich um sehr viel für die Konjunktur, für einen Aufschwung, für das, was an Wachstum da ist in den Ländern. Also es ist sehr leichtfertig, was da gemacht wird und zeigt ja nur einmal mehr, dass diese Trotzhaltung bei Wahlen, wenn wir schon mal bei Wahlen sind und Europawahlen, was wir haben, eigentlich zu Unsinn führt am Ende. Niemand will es gewesen sein, die amerikanischen Wähler werden sagen, ja, so haben wir uns das nicht gedacht, unser Donald wollte alles nur gut machen, aber dann am Ende ist das alles eingebrochen, weil die bösen Mächte irgendwo das wollten. Nein, das ist alles Unsinn. Das heißt, wenn ich Unsinn wähle, und das ist Donald Trump, dann bekomme ich auch Unsinn. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch bei uns die Wähler oder ein Teil von den Wählern noch lange nicht verstanden hat.
Klare Worte von Sergej Lochthofen. Wir haben ja ab und zu schon miteinander gesprochen. Ich wollte Sie immer schon mal fragen, sind Sie eigentlich gegen Masern geimpft?
Ja, sicher. Wir sind ja alle in der DDR oder in den Ostblockländern damals gegen Pocken, was ja auch nicht unwichtig war, geimpft worden, zum Teil unter abenteuerlichen Bedingungen. Ich bin mal irgendwo auf dem Bahnhof in Brest Pocken geimpft worden von einer Dame. Nun ja, ich würde mal sagen, das Skalpell, was sie da führte, war vorher von Dutzenden anderen höchstwahrscheinlich schon benutzt worden. Aber ich habe es überlebt. Natürlich muss man sowas sich, sagen wir mal, gut überlegen. Aber die Situation, die wir heute hier haben, ist nicht gut. Das muss man sagen, also dass man auch in Mitleidenschaft gezogen wird, obwohl man zum Teil ja nichts dafür kann. Und interessant ist ja, es gibt ja nur wirklich jetzt wenige tatsächlich radikale Gegner des Impfens, das heißt Menschen, die aus religiösen Gründen oder aus irgendeinem anderen Grund das nicht machen wollen, sondern die meisten Schlampen einfach, die das nicht machen. Und da ist natürlich eine Impfpflicht auch mit verbunden mit dem Hinweis, also die Kinder kommen nur in den Kindergarten, wenn sie geimpft sind, damit sie die anderen nicht gefährden.
An sich ja eigentlich ein vernünftiger Gedanke, ne? Also um das nochmal einzuordnen, ja, die es nicht mitbekommen haben.
Das ist nicht so tun, das ist kein Risikogrupp. Jeder Eingriff, also egal was medizinisch an Menschen gemacht wird, kann auch immer zu irgendwelchen Komplikationen führen. Ich kann mich erinnern, wir haben mal darüber geschrieben, also über auch Spätfolgen von solchen Sachen. Aber das Risiko natürlich im Augenblick, Schwierigkeiten zu bekommen, dadurch, dass die Durchimpfung nicht gut ist, die sind weit größer. Das heißt, wir müssen in dem Fall ein Risiko in Kauf nehmen. Ich glaube auch nicht, dass es nur mit guten Zureden passiert. Das muss mit klarer Ansage geschehen. Vor allem für jene, die da sich überhaupt keinen Kopf davon machen. Wenn Sie draußen jetzt fragen, was halten Sie von der Impfpflicht, fragen die wieso, was haben Sie mit dem Thema zu tun? Das heißt, sie kümmern sich überhaupt nicht um so etwas. Und das ist nicht gut, weil insgesamt alle gefährdet werden.
Also natürlich muss man erstmal schauen, es muss erstmal in Gesetzesform gegossen werden. Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister,
hat das erstmal einen Vorstoß gemacht. Das ist richtig, er hat das erkannt, der Jens Spahn, und versucht das umzusetzen. Das ist für die CDU nicht ganz einfach, weil da Ideologen, ja auch bei den Grünen, eine ganze Reihe Ideologen da sind, die sagen, Freiwilligkeit ist ganz wichtig. Ja, wenn es freiwillig nicht geht. Wir haben ja ein anderes Thema mit den Organspenden. Ich meine, bei der ganzen Diskussion wird ja immer vergessen, dass wir vor 10 Jahren oder wann ja schon eine Reform hatten, von der fast alle im Bundestag erzählten, damals, gegen alle Argumente der Vernunft, ja, das wird wunderbar werden, wir werden das hinkriegen und so weiter. Damals gab es ja schon in Österreich die Variante, dass man nur, wenn man ganz aktiv sagt, ich will das nicht, wobei ich dann auch konsequenterweise sagen würde, die kriegen dann auch keine Organe. Das ist von der meistens aus ethischen Gründen nicht so gemacht, gekoppelt. Ich wäre dafür. So, das heißt, ich habe einen Organspendeausweis. Ich weiß nicht, ob von mir in meinem Alter noch irgendwas gebraucht wird, aber im Zweifelsfall sollen sie sich bedienen. Aber ich sage jetzt mal, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir europaweit ganz unten liegen und viele Menschen leiden und müssten nicht leiden. Und insofern, sage ich mal, hat man da falsch entschieden und muss hier korrigieren. Und beim Impfen ist es nicht anders. Man muss es korrigieren.
Sie waren jahrelang Zeitungsmacher und da sprach man immer von Agenda-Setting. Da war immer die Frage, wie kann man...
Oh nein, damals gab es das Wort noch nicht.
Das gab es noch nicht.
So, das ist jetzt so in den letzten 10 Jahren erst, sag ich mal, gekommen. Es gibt ja immer so Modewörter, die kommen. Also man arbeitet heute nicht, man macht nicht irgendetwas, sondern man agiert. Ein völlig gruseliges Wort, aber in der Politik und überhaupt undenkbar, dass das jemand mal nicht verwendet. Ja. Und so ist es mit Agenda-Setting, das ist für normale Menschen ein Blödsinn eigentlich.
Also um das normalen Menschen zu erklären, meint eigentlich ein Thema zu setzen, jetzt unbedingt, ja, was jetzt sozusagen von Agenturen auch aufgegriffen wird. Ich würde jetzt sogar behaupten, ich wollte jetzt aufs nächste Thema kommen von Juso-Chef Kevin Kühnert, dass er gar nicht vorhatte, jetzt so ein großes Thema zu setzen. Also ist jetzt natürlich nur Spekulation von mir. Er hat ein Zeitinterview gegeben und die Frage gestellt, welche Gesellschaftsform eigentlich die richtige ist, verdichte ich das mal so ein bisschen. Und seitdem gab es einen Aufschrei querweg durch alle Parteien, auch durch seine eigene. Und die Frage ist jetzt nun, wird es mal Zeit, auch mal drüber nachzudenken, wie eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen könnte? Wie haben Sie diese Debatte verfolgt?
So weit sind wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal zuschauen, was wir immer noch an diesem Kapitalismus machen können. Er hat sich ja als relativ robust erwiesen und vor allem, weil er anpassungsfähig ist. Das waren viele andere Varianten und Versuche in der Vergangenheit, vor allem der realsozialistische, real existierende Sozialismus nicht. Das heißt also, da muss man schon genau aufpassen. Er ist eine junge Generation, ein User-Chef muss provozieren. Das haben scheinbar viele andere vergessen. Und wenn Sie sehen, wer da schreit in der SPD und was dagegen sagt, ist es meistens der Arbeitgeber.
Aber es ist die Frage, ob er wirklich so provozieren, ob er so provozieren wollte. Im Endeffekt war es ja erstmal.
Das gehört schon zu einer Jugendorganisation dazu. Ich sag's mal andersrum, also ohne zu provozieren, Google, Apple, Facebook müssen zerschlagen werden.
Und die sagen Sie jetzt oder sagen jetzt
reguliert werden?
Sagen Sie jetzt.
Was?
Sagen Sie jetzt, oder sagt
das? Das sage ich ganz einfach. Also ohne, ich bin ja kein Politiker, ich stelle keine Forderungen. Ich stelle nur fest, die werden zerschlagen werden müssen. Das hat man in der Vergangenheit auch selbst im urkapitalistischen Amerika schon gemacht, mit zum Beispiel Telekom-Giganten, die dann zerlegt worden sind, weil sie einfach zu viel Macht und zu viel Einfluss konzentrieren. Und wir haben ja in der Vergangenheit ein paar Dinge erlebt. Denken Sie an die Finanzkrise, wo plötzlich behauptet worden ist, die Banken, die da sind, sind zu groß, um sie fallen zu lassen. Das heißt, sie verzocken unsere Möglichkeiten, unsere Perspektiven, wir müssen sie retten und hinterher zucken sie weiter. Das heißt, das funktioniert nicht. Das ist an dieser Stelle einfach ein Konstruktionsfehler, selbst für den Kapitalismus. Das muss verändert werden. Und genauso ist es natürlich zu überlegen, was machen wir, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, können wir einfach nur uns darauf weiterhin verlassen, dass in den großen Unternehmen tatsächlich die Weichen richtig gestellt werden. Wir stellen ja immer wieder fest, sowohl beim Energiewandel, dass die RWE und E.ON die anderen es verschlafen haben. Das heißt also, große Mittel ihren Auktionären rausgeschüttet haben, aber nicht für die Zukunft vorgebaut haben. Das ist bei den Autokonzernen bei der Größenordnung zum Teil auch so. Sie haben einfach auf andere Formen der Mobilität gesetzt für die Zukunft. Da versuchen sie was zu korrigieren. Und ich glaube, so weit ist der Herr Künders nicht, wenn er sagt, also es gibt gewisse Dinge, wenn sie nicht funktionieren, der Wohnungsmarkt in den Großstädten, da muss man einfach da reingehen. Aber da ist er ja nicht allein, der grüne Vorsitzende ist ja auch so. Also das heißt, mit Maß überlegen, da wo Fehler da sind, korrigieren. Nichts anderes hat er gesagt.
Nochmal eingeordnet von Sergei Lochthofen. Wir blättern mal ein bisschen im Buch der Geschichte. Das machen wir immer ganz gerne. Am 7. Mai 1989 gab es Kommunalwahlen in der DDR. Einen Sonntag natürlich. Die Leute haben wie immer gesagt, wir gehen heute Zettel falten. Aber irgendwie war damals alles doch ein bisschen anders, denn es wurden Wahlbeobachter zugelassen und die konnten erstmalig dann auch eine Wahlfälschung feststellen, sozusagen ganz offiziell.
Zugelassen würde ich nicht mal so sagen. Ich würde mal sagen, man hat sie nicht verhindern können.
Man hat sie nicht verhindern können.
Die DDR-Zustand, ja.
Und auf jeden Fall führte es ja ganz langsam dann dazu, es war der 7. Mai, dass dann irgendwann wenige Monate später, es gab jetzt keinen direkten Zusammenhang, aber es gab schon den Anfang der friedlichen Revolution, dass wenige Monate später dann auch die Mauer fiel. Damals war immer so eine Forderung, das weiß ich auch noch so als Kind, auf den Plakaten stand immer drauf, freie Wahlen. Und wenn wir uns heute überlegen, wir sind 2019, 30 Jahre später, nach diesen gefälschten Wahlen, haben wir richtige Wahlen, freie Wahlen, geheime Wahlen und ein wichtiges Wahljahr mit eben Stadtratswahlen, mit Landtagswahlen, mit Europawahlen. Und ich habe das Gefühl, es gehen nur wenige hin. Das habe ich nicht nur das Gefühl, das zeigt die Wahlbeteiligung. Und mitunter die, die hingehen, wählen dann aber eher die populistischen Parteien. Da ist die Frage, was ist da in den letzten 30 Jahren mit uns Wählern passiert, Herr Lochthofen?
Also ich erinnere mich noch an diese Zeit vor 30 Jahren. Es gab einen sehr schönen Spruch damals, den zitiere ich am liebsten, wenn von dieser Zeit die Rede ist. Der Volksmund hat natürlich immer gleich für solche Scheinwahlen, Scheinsituationen schöne Varianten gefunden. Es hieß damals, auch ohne Gurken und Tomaten wählen wir unsere Kandidaten. Das zeigte einfach alles, was da wirklich passierte. Ja, diese Wahlgeschichte, genau wie die Unterdrückung der Proteste in Peking seinerzeit, das hat schon zu einer Aufladung der Situation beigetragen. Wir haben ja parallel dazu ja die ganze Zeit schon eine nervige Situation gehabt. Viele Leute gingen weg über Ungarn, über andere Wege. Das heißt also, es war schon angespannt und insofern kam das hinein und man konnte schon nicht mehr verhindern, dass tatsächlich zum Teil auch hier in Erfurt mitgezählt worden ist, mit draufgeschaut worden ist. Insofern tatsächlich, diese Wahl war wichtig. Es sind natürlich nur sehr aktive Leute damals, die da hingegangen sind. Das ist ja nicht die Masse der Bevölkerung. Die Masse der Bevölkerung hat das mitgemacht, was vorgeschrieben worden ist. Und in einer Situation 30 Jahre später, wo es auch um sehr viel geht, es geht um die Weichenstellung hier in Europa, es geht um die Weichenstellung für unsere Kinder vor allem. Also wenn wir schon selbst luschig sind, das ist das eine, aber wenigstens an die Kinder und Enkelkinder zu denken, vernünftig zu denken, wäre ja wenigstens für eine Generation, die jetzt, sag ich mal, wählen gehen kann, ja wichtig.
Wie haben Sie das eigentlich damals verfolgt? Sie waren ja nicht DDR-Staatsbürger und durften ja in dem Sinne nicht wählen, oder?
Ja, das war damals noch alles sozusagen, man versuchte sich zwar auch ein bisschen moderner zu geben, aber das war, glücklicherweise war ich da, also die Russen wollten gar nicht, dass ich wählen gehe, aus welchem Grund auch immer, die haben mich nie benachrichtigt, und wenn dann Volkskammerwahlen waren sie für mich nicht zuständig. Aber es war natürlich schon auch einiges im Wandel. Das heißt, man hatte ja schon, wenn ich mich richtig erinnere, konnten da schon bei den Kommunalwahlen 16-Jährige wählen. Kann das sein?
Das müsste ich nachschauen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es war schon so.
Ich war auf jeden Fall noch deutlich unter 16, deswegen kann ich es nicht beantworten.
Da muss man mal nachschauen. Es verwischt sich ja irgendwas in der Geschichte. Wobei das alles so Geschichten sind, wie heutzutage natürlich. Ja, die verändern die Wahlkonstellation nicht wirklich, weil es gibt ein paar sehr aktive 16-Jährige, aber die Mehrzahl kümmert sich in dem Alter um ganz andere Dinge, ja. Und insofern auch verständlich. Also wollen wir hier nicht an den jungen Leuten das Ganze festmachen. Also Greta, ich bin froh, dass sie da ist und dass sie Jugend politisiert. Vielleicht gehen ja ein paar mehr vielleicht bei solchen Wahlen auch tatsächlich zur Wahl. Würde mich sehr freuen.
Also die Zahlen jetzt kann man sogar sagen. Die Zahlen jetzt kann man sogar sagen. Also jetzt bei den Stadtratswahlen dürfen ja wirklich 16- bis 18-Jährige wählen. Das sind etwa hier für Erfurt betrifft das etwa 3000 Jugendliche.
Ja, wenn die gezielt und sagen würden, wir wählen die Zukunft. Das heißt, wir machen keinen Blödsinn, sondern wir wollen jetzt wirklich unsere Zukunft mitgestalten. Das sind 3000 Stimmen im Stadtrat schon durchaus. Also wenn sie jetzt gezielt das machen, das kann man organisieren. Wir haben das hier mal ganz kurz erlebt bei der Piratenpartei. Da war das plötzlich ein schöner Gag. Und ich bin jemand, der oftmals in Briefwahllokale gegangen ist, also vorab, weil ich immer Bedenken hatte, dass ich an dem Tag vielleicht mal irgendwie unter Zeitdruck gerate. Und aus diesem Grunde habe ich das vorher gemacht. Und gerade damals fiel mir auf, sonst stehen da ein paar Rentner im Rathaussaal und stellen sich da an und wählen dann ein paar Wochen früher. Als ich dort war damals, waren vor mir 10 junge Studentinnen und 5 Studentinnen hinter mir, die da gewählt haben. Das heißt, es gab so eine Mobilisierung, aber nur ein Gag im Prinzip, verpufft.
Oh, das
wenn
kann
das
ich
gelingen würde, mit im Rahmen dieser Freitagsdemonstration, dass man insgesamt sagt, wir gehen jetzt unsere Generation geschlossen zur Wahl und wir wollen etwas tun für die Zukunft, würde ich das toll finden. Ich sehe es nur noch nicht. Es ist so ein bisschen auch schick, im Augenblick da am Freitag nicht zur Schule zu gehen. Ob das tiefer geht, das möchte ich gerne noch mal sehen. Und insofern bleibt es ja an denen hängen wiederum, die nachdenklicher sind. Wir müssen aufpassen, die Extremisten mobilisieren ihre Leute. Wir müssen, dass bei uns ja auch eine extreme Partei in Thüringen im Parlament sitzt. Das heißt also, da müssen wir einfach aufpassen. Aber wir machen schon wieder den gleichen Fehler wie bei den Wahlen zuvor. Wir machen für die Werbung. Also ständig wird auf allen Kanälen davon geredet, ja, die Nationalisten, Extremisten werden zunehmen. Wenn man das alles immer erzählt und schon weiß, dann erfüllt sich die Prophezeiung von allein.
Deswegen werden wir das gar nicht weiter thematisieren. Und ich werde mich jetzt schon an dieser Stelle bedanken, erstmal für diesen Espresso-Plausch. Für die sich gewundert haben, warum ist denn heute Rainer Tucke am anderen Ende der Leitung?
Nein, auf keinen Fall. Wir freuen uns immer auf Sie.
Das ist sehr nett, aber Herr Roth, Rose ist natürlich auch wieder zurück in einer Woche. Der hat sich nochmal eine kleine Auszeit gegönnt. Der ist dann also wie gewohnt wieder da. Und ich bedanke mich.
Er trinkt wieder sein Espresso bestimmt in Rom.
Also na, wir werden mal, ich weiß nicht genau.
Wir
irgendwo,
werden ihn ausfragen, wenn er zurück ist.
Irgendwo
das
außerhalb,
wollen wir jetzt auch mal wissen. Ja?
Genau, irgendwo außerhalb des Landes. Ich bedanke mich erstmal bei Serge Lochthofen für dieses Gespräch.
Alles klar. Also ich empfehle, unseren Flughafen hier zu nutzen, solange es geht. Denn nur hohe Passagierzahlen können uns davor helfen, retten, dass er ganz geschlossen wird oder vielleicht dann nur noch in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Insofern, auch das ist ein Beitrag zur Prosperität Thüringen.
Wir schauen mal, was aktuell die Flugziele sind. Offenkundig Ägypten steht mit drauf.
Naja, es kommt jetzt irgendwann Mallorca oder ein bisschen mehr dazu und Antalya. Naja, Türkei ist nicht ganz unproblematisch. Dann muss jeder für sich entscheiden, ob er dahin fährt oder nicht. Als Journalist ist es eigentlich etwas schwerer. Ne?
Gut. Vielen Dank, Herr Lochthofen. Wir sprechen uns bestimmt mal wieder.
Eine gute Woche in Weimar und in Erfurt.
Dankeschön. Tschüss.